Erwachsen werden im Glauben, das ist ein spannendes und zugleich geheimnisvolles Thema. Kann man im Glauben erwachsen werden? Hat nicht Jesus gesagt, wir sollen das Reich Gottes wie die Kinder empfangen? Und heißt es nicht, wir sollen wie die kleinen Kinder nach der Milch uns sehnen? Ja, es scheint einen Aspekt zu geben des kindlichen Vertrauens und der Ursprünglichkeit, Offenbarung 2, Vers 4, der ersten Liebe, die wir nicht etwa überwinden sollen, sondern die wir erhalten und wiedergewinnen sollen. Also das Kindsein, und wir haben im Deutschen ja eine so schöne Differenzierung, das kindlich glauben und vertrauen können, das ist eigentlich ein Ziel, das wir auf dem Höhepunkt unserer Lebensentfaltung haben sollten, das wir beim Altwerden haben sollen und noch auf dem Sterbebett kindlich vertrauen können. Und zugleich hat Paulus seine Korinther streng ermahnt, 1. Korinther 3, und hat gesagt, ihr seid noch nicht erwachsen. Ihr solltet längst erwachsen sein, aber ihr seid wie kleine Kinder, denen man noch keine feste Speise geben kann. Und Hebräer 5 wird genau dasselbe Bild gebraucht. Nicht ihr solltet längst erwachsen sein, aber ihr seid unreif. Das heißt, es gibt ein Spannungsfeld. Das Erwachsenwerden ist eine Herausforderung. Das Leben integer und authentisch zu bestehen, ist eine große Aufgabe. Und so sehr das Heil uns geschenkt wird und wir aus Gnaden gerechtfertigt werden und einmal im Himmel sein werden, so sehr dürfen wir dieses Geschenk der Gnade entfalten, so wie man ein Geschenk entfaltet und es steht etwas drin. Das heißt, auch die Schwächsten kriegen den ganzen Trost des Evangeliums, aber ich habe den Eindruck, manchmal werden bei uns die Starken unterbelichtet und unterfordert, denn wenn ich junge Menschen vor mir habe, und ich gestehe, meine Zielgruppe hat sich seit meiner eigenen Jugendarbeit nie verändert, es war immer 17 bis 27 und so war es ein Geschenk für mich, eben Professor an der Universität zu sein, da habe ich immer meine himmlische Zielgruppe vor Augen gehabt, 17 bis 27, es ist ein Traum, junge Leute vor sich zu haben, die noch alle Weichen ihres Lebens stellen können. Kinderglauben. Es ist ein Geschenk, wenn man einen Kinderglauben haben konnte. Und es ist für alle, die in der Jugendarbeit und Gemeindearbeit tätig sind, eine Beobachtung, wie viel kann man Kinder erreichen, auch in offener Jugendarbeit heranführen, dann in dieser klassisch geprägten christlichen Jugendarbeit. Sie heranführen an den Glauben, Begeisterung wecken für den Glauben und diese Mischung von Lebenserfahrung, Gemeinschaftsgefühl und die Entdeckung des Glaubens, das ist wunderbar. Aber rein statistisch, wenn es in die Altersstufe geht, wo man sich konsolidieren muss, Haus finanzieren, die Kinder irgendwie organisieren muss, das Geld verdienen muss, dann hat man so viel um die Ohren, dass wenn die Gemeinde nicht sehr aufpasst, die Familien in dem Alter ganz weg sind. Und dann nachher überhaupt, und dann kommen die Alten erst wieder allmählich, wenn es dann nichts anderes mehr zu tun gibt. Ist es Sehnsucht nach Gott oder Langeweile vor dem Fernseher? Was bringt uns Alte dann wieder in die Gemeinden zurück? Kinderglaube soll erwachsen werden. Was kommt nach dem Kinderglauben? Nun, in der Knappheit der Zeit möchte ich euch drei Kategorien typischer Entwicklung eines Kinderglaubens, der nicht erwachsen wird, deutlich machen. Die erste Option ist, dass jemand seinen Kinderglauben, den er in der Jugendarbeit einmal hatte, einfach abstößt und sich bewusst dagegen entscheidet und dagegen positioniert. Das ist dann vor allen Dingen schwierig, wenn jemand im Überschwang seiner Jugendmitarbeit noch gesagt hat, ich studiere Theologie, ich habe irgendeine Ausbildung für christliche Jugendarbeit und während des Studiums dann verliert er seinen Kinderglauben. Jetzt hat er aber mal das Studium gemacht, ist zu faul, ein zweites anzufangen und dann wird er eben Pfarrer. Was soll er auch sonst tun mit seiner Ausbildung? Und wenn er nicht in die Gemeinde will, dann wird er Theologieprofessor. Das ist dann noch schlimmer, wenn jemand die akademische Laufbahn einschlägt, weil er Angst vorm Predigen hat. Ich mache keine Witze, das gibt es wirklich. Und dann jedes Proseminararbeit damit beginnt, ich habe meine Hauptaufgabe darin gesehen, euch den Kinderglauben auszutreiben. Nicht? Das ist also psychologisch und didaktisch und pädagogisch absolut spitze, nicht, wenn man nichts anderes will, als die anderen fertig zu machen, einfach weil man selbst seine Konflikte nicht bewältigt hat. Wir sind uns schnell einig, das ist die unglücklichste Art, einen völligen Bruch zu haben. Jetzt gibt es aber eine zweite Art und die nimmt bei uns in Deutschland zu und ich weiß nicht, ob es bei euch ganz anders ist. Es gibt gerade in diesen Zeiten der Verunsicherung, der Globalisierung, der Pandemie, des aufkommenden Krieges, Menschen, die verunsichert sind. Und was macht ein Ritter, wenn er Angst kriegt? Er zieht die Mauern an seiner Burg hoch. Das heißt, es gibt auch eine Form von Fortsetzung des Kinderglaubens. Da, wer hat das denn heute gesagt, die unsinnigste Anschaffung seines Lebens war der Konfirmationsanzug, nicht? Er hat ihn nie mehr gebraucht. Es gibt so Leute, die haben ihren Kinderglauben als Konfirmationsanzug an. Sie selber wachsen, aber der Anzug bleibt immer gleich. Die laufen mit so einer Spackenfrömmigkeit rum, nicht? Es spannt immer. Das heißt, sie können beruflich längst Verantwortung haben. Das können Techniker sein, die studiert haben, die hochdifferenziert die Dinge entfalten können. Die können euch mehr Sterne als Astronomen an den Himmel malen, als ihr überhaupt Zahlen denken könnt. Da sind sie ganz differenziert. Wenn es um die Frömmigkeit geht, dann werden sie brutal, schwarz-weiß. Diese geliebten Alternativfrage, nicht? Also die wissen immer ja, nein. Die sagen nie vielleicht oder einerseits, andererseits, sondern da wird es ganz eng. Das kommt von einem Klammern her und das Klammern kommt von der Angst her und Angst kommt im Deutschen von Enge. Das heißt also, wenn jemand in seiner Persönlichkeit sich nicht entfaltet, sondern stehen bleibt, dann kann es sein, dass seine Frömmigkeit nicht aus Liebe zu Gott, nicht aus Liebe zum Evangelium, sondern aus Lebensangst, Angst besetzt ist durch Abgrenzung. Die kannst du dann fragen, was ist der Inhalt deines Glaubens? Das werden sie dir nie erklären, aber immer, wogegen sie sind. Nicht? Die können sich nur definieren durch Ausgrenzung. Wir haben die brutale Ablehnung eines Glaubens und wir haben auf dem anderen Extrem das unreife Festklammern an einer Glaubensform, die ich einem 14-Jährigen entschuldige. Nicht, wenn ein Teenager sagt, die Welt geht unter und ich muss jetzt gewaltsam die ganze Welt retten und er nimmt Lösungen, die inadäquat sind, dann verzeihe ich das einem Teenager. Ein 40-Jähriger aber muss es lernen zu differenzieren. Er kann sagen, einerseits ist das das Problem, andererseits muss ich das aber auch wieder berücksichtigen. Der wird tolerant, weil er seine eigene Begrenzung kennenlernt. Wenn ich jetzt in eure Mittagsmüdigkeit die Extreme so auspendeln lasse, haben wir natürlich noch was für die Mitte. Und das ist wohl die Mehrheit derer, die unsere Gemeinden verlassen. Und ich nenne das gerne einen latenten Glauben. Da ist einfach die Frömmigkeit eingeschlummert, eingeschlafen. Sie ist verborgen. Sie haben sich nie gegen den Glauben entschieden. Wenn ich sie später treffe und erinnere sie an ein Zeltlager oder an irgendeine Jugendgruppe, dann kriegen sie nochmal glänzende Augen. Ach, das war schon toll. Nicht, das war schon toll. Also war eine super Zeit. Der Himmel war offen, die Welt war offen. Wir haben uns miteinander verstanden. Aber es spielt keine Rolle mehr für ihr Leben. Latent ist es deshalb, weil es abrufbar ist. Es ist nicht abgelehnt. Und wenn die dann selber Kinder oder Enkel haben, dann kann es sein, dass sie impulsiv sagen, nein, da möchte ich schon mit denen abends ein Lied singen oder ein Ritual, ein Gebet haben. Oder, na, die sollen mal in die Kinderarbeit gehen, das hat mir auch nicht geschadet. Nicht? Das heißt, es gibt so eine Sympathie, wenn es um die Kinder oder Enkel geht. Ein Beispiel, das mich mehr als alle bewegt hat, warum ich es nie vergessen werde, ein Manager auf der Höhe seines Lebens, hatte keinen Kopf für irgendwelche Frömmigkeit, für irgendwelche Tradition. Seine Kindheit war längst vergessen. Er war voll ausgelastet. Unter Dauerstress. Routineuntersuchung beim Arzt. Es sieht sehr bedenklich aus. Sie müssen sofort operiert werden. Und ehe sich der Mann versieht, liegt er dort im Krankenhausbett, soll am nächsten Tag operiert werden. Er ist völlig fassungslos. Er ist schockiert, weil er mit allem gerechnet hat, nur damit nicht. Und er versucht, Halt zu finden. Alles konnte er managen, jetzt plötzlich hat er nichts mehr zu managen, jetzt ist er Opfer, jetzt liegt er da, hilflos wie ein Kind. Und er geht zurück in seinem Leben, wo kann ich Halt finden? den Weg zurückgehen, um seiner uneingelösten Zukunft willen. Wo kann ich mich orientieren? Wo ist das nächste Hinweisschild? Wann war, habe ich das letzte Mal mich orientiert an einem Schild? Und er hört sich selber beten, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Die Belegschaft von 1500 Leuten hätten das mal sehen sollen. Was für ein Kontrast. Der Chef, der immer wusste, wo es lang geht, der sofort eine Antwort hatte, liegt da wie ein kleines Kind. Er musste so weit zurückgehen, um Halt zu finden in der Krise. Wie kann der Glaube erwachsen werden? Nun, wir müssen noch einmal näher hinschauen. Was macht denn den Kinderglauben eigentlich aus? Nun, um es einfach zu definieren, der Kinderglaube ist der Glaube unter Bedingungen eines Kindes. Was sind die Bedingungen der Kindheit? Nun, von unserer Herkunft her ist es evident, als Kinder sind wir deshalb Kinder, werden wir von Jesus deshalb gepriesen als Kinder, weil wir was sind? Wir sind angewiesen. Es gibt uns nicht an sich, sondern in den 9 Monaten bis zu unserer Geburt gibt es uns nur symbiotisch. Wir kennen diesen Begriff. Symbiotisch bedeutet, ich lebe schon, aber ich lebe nicht getrennt, sondern ich lebe eben in der mich bergenden Umgebung. Und es ist, weil es für uns alle zutrifft, ein schönes Bild. Es ist es aber zugleich von der Definition her. So wie ein Kind eben im Leib der Mutter geborgen ist, schon lebt, aber nicht an sich lebt, nicht für sich lebt, nicht die Individuation, die Verselbstständigung abgeschlossen hat, so sind Kinder zunächst einmal angewiesen. Sie sind angewiesen auf eine heile Welt. Und dieses Angewiesensein endet nicht etwa mit der Geburt, sondern, und das macht uns als Menschen aus, es wird fortgesetzt. Meine Frau las im Urlaub mir mal aus irgendeinem Buch vor und dann hatte sie von den Kängurus das Beispiel, dass Kängurus ihre Jungen nach der Geburt, bis zu 12 Monaten in der Bauchtasche tragen. Und meine erste Reaktion war, wow, das ist aber lange. Meine zweite war, ja, wenn ich daran denke, wie lange uns unsere Menschenjungen heute auf der Tasche liegen, dann würden wir uns danach sehen, es wären nur 12 Monate. Das kann ja bis zu 35 Jahren gehen, wie die uns auf der Tasche liegen. Wir kommen als Menschen symbiotisch auf die Welt. Und so sind wir auch als Kinder angewiesen auf eine heile Welt. Ich komme nicht direkt vom Himmel und habe die Welt vergessen. Ich weiß, wie wenigen Kindern es geschenkt ist, die heile Welt, die ein Mensch braucht, um selber heil zu sein und zu werden. Wie wenige Kinder das haben. Und wie schrecklich und vernichtend es ist, wie es ein Fluch ist für das Leben eines Menschen, keine heile Kindheit zu haben. Dieses, du bist gewollt, du bist geborgen, du bist versorgt, du kannst mir vertrauen. Das nicht zu hören, ist eine Last für ein ganzes Leben. Zu diesem Angewiesensein auf diese Symbiose, diese Geborgenheit, das Ich im Wir, kommt zugleich auch hinzu, und das dauert dann viel länger als das Gehen lernen, weil es ja bis in die Adoleszenz hineingeht, dass ich zunächst auch noch in Einheiten denke und nicht differenzieren mag. Es darf mir nicht zu komplex, zu schwierig, zu verwirrend werden in meiner Welt. Und so hat ein Kind auch einen schlichten Glauben. Und wir dürfen den Kindern nicht einfach nur die ganze Zeit Kriegsfilme zeigen und die Toten einer Pandemie zeigen, dann werden die kirre. Das ist ja bei den Alten schon so, dass sie kirre werden vor lauter Fernsehgucken, nicht wenn sie nur noch Krieg und Pandemie sehen, sondern sie brauchen die Bestärkung darin. Sie brauchen es, sich einfach zu orientieren. Und so ist es in der Kindheit und in der Jugend auch legitim, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt die Welt retten, wir gucken uns was aus und dann haben wir natürlich nur einen Laserblick, aber da sind wir ganz konsequent und da sind wir ganz radikal. Das ist ein Vorrecht der Jugend und das braucht sie auch, denn würde sie gleichzeitig alle Sinnlosigkeit ihrer Aktivität entdecken und würde sie beim Runterdrehen der Dusche und beim Benutzen des Waschlappens gleichzeitig daran denken, dass in China viel mehr an Belastung dazukommt, als die Deutschen und die Österreicher zusammen im ganzen Jahr überhaupt herstellen, nicht? Die werden ja nur gelähmt, die werden ja depressiv. Das heißt, als Kinder brauchen wir schlichte Lösungen. Wir sind noch nicht fähig, ganz die ganze Problematik zu sehen und gleichzeitig auszuhalten. Nicht? Das ist eine Reife, die haben wir noch nicht. Deshalb müssen wir sie Kindern und Jugendlichen auch erlauben. Was macht aber dann einen so schlichten Glauben? Mein Gott wird es schon richten. Es wird schon gut gehen. Wir müssen nur beten und Gott erhört uns. Immer ist er am Werk, er lässt uns nicht im Stich. Was gefährdet so einen Glauben? Nun, die Standardantwort mag sein, dass der Kinderglaube deshalb schon zurücktritt, weil sich ja ein Kind emanzipieren muss. Das heißt, nach der symbiotischen Einheit mit der Mutter ist ja die Individuation dran. Das heißt also, ich muss entdecken, ich bin ein Mensch an sich. Und so sehr ich eben das Kind meiner Mutter bin, bin ich doch ein eigenes Subjekt. Und in der Tat, die Emanzipation ist für die im Kinderglauben besonders herausfordernd, die gläubige Eltern hatten. Das heißt, wenn mein Kinderglaube entstand durch meine Herkunft, durch meine Eltern, dann ist die Notwendigkeit, von meinen Eltern erwachsen zu werden, schnell damit verbunden, dass ich sage, da muss ich auch den Glauben meiner Eltern hinter mir lassen. Das wird aber überschätzt. Die Emanzipation muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass ich den Glauben überwinde, aber dass ich einen eigenen Glauben gewinne. Es mag ja viele Elemente geben, bei denen ich sagen kann, hier ist mir, wir hatten das heute, meine Großmutter immer noch ein wichtiger Mensch und ein Vorbild. Das heißt, ich nehme das Beste mit. Aber wenn mein Vater jetzt jähzornig war, trotz seiner Frömmigkeit, dann muss ich nicht seinen Jähzorn auf meinen Gott übertragen, sondern ich kann sagen, mein Vater war zwar ein frommer Mensch und aus Gnaden wird er hoffentlich auch im Himmel sein, aber sein Jähzorn hat nichts zu tun mit meinem himmlischen Vater, das halte ich auseinander. Das heißt, Emanzipation von den Eltern ist notwendig, aber Emanzipation bedeutet nicht automatisch auch das Ablegen der Frömmigkeit. Es macht das Erwachsenwerden des Glaubens notwendig, nicht aber den Verlust des Glaubens. Ja, deshalb justieren manche nach und sagen, okay, das Erwachsenwerden an sich, die Emanzipation, die Individuation, dass ich ein eigenes Subjekt werde, das widerspricht noch nicht dem Glauben, aber es ist die Aufklärung, es ist die Ratio. Das heißt, in dem Maße, wie ich vernünftig werde, in dem Maße, wie ich Physikunterricht und Biologieunterricht habe, merke ich immer mehr, Gott wird immer weniger notwendig und mein Kinderglaube wird durch meine Vernunft überwunden. Und so habe ich natürlich in meinem akademischen Raum sehr viele, die sagen, Frömmigkeit und Wissenschaft schließen sich aus. Nicht wer vernünftig ist, der kann nicht gleichzeitig glauben. Für mich ist es spannend über Jahrzehnte, dass bei vielen theologischen Kollegen die Vorstellung immer noch da ist, man kann nicht gleichzeitig denken und glauben. Und es ist spannend, dass es bei vielen Frommen die Vorstellung gibt, man kann nicht gleichzeitig glauben und denken. Als ich anfing zu studieren, wurde ich von allen gewarnt, bloß nicht Theologie, dann fällst du vom Glauben ab. Ich habe die Warnung schon verstanden. Ich habe ja genug Religionslehre gehabt, bei denen es offensichtlich so war, die ganze Zeit nur keifig gegen den Glauben war von uns Jugendlichen. Nicht? Das ist okay. Aber es ist ein Irrtum. Die einen denken, dass sie glauben, die anderen glauben, dass sie denken. Nicht? Und die einen meinen zu glauben und da denken sie nicht und die anderen denken und wollen damit nicht glauben. Aber beides gehört zusammen. Die Vernunft ist selten der Grund für das Abfallen vom Glauben, oft der Vorwand. Es sind meistens Vorwände, die man rationalisiert, um es dann zu sagen. Und für mich war es immer wieder faszinierend, wenn wir Science and Theology internationale Kongresse haben, also Naturwissenschaft und Theologie. Und die Naturwissenschaftler hingen uns als Theologen an den Lippen für die ganz großen Fragen. Und die haben nach dem letzten Grund gefragt, die haben nach Gott gefragt, weil die heutige Naturwissenschaft 100 Jahre weiter ist als die Naturwissenschaftler, an denen sich die Theologie das letzte Mal orientiert hat. Nicht, das heißt, dass wir in der Theologie immer noch mit einem Historikerbegriff und einem Wissenschaftsbegriff operieren, der eigentlich vor 100 Jahren mal halb veraltet war. Nicht? Das ist für die Wissenschaft ist es gar keine Rolle. Also in der Tat, das Denken kann zum Vorwand genommen werden, aber ich selber glaube nicht, obwohl ich Theologe bin, sondern ich glaube als Theologe und als Theologe bin ich gläubig und beides gehört zusammen. Das heißt also, ob du die Wissenschaft benutzt, wie man ein Messer benutzen kann, um Heil anzurichten, oder ob du Wissenschaft benutzt, wie man ein Messer benutzen kann, um einen umzubringen, das liegt an deinen Voraussetzungen und an der Art, wie du es anwendest. Ja, jetzt fragt ihr mich ungeduldig, weil der Kaffee irgendwann ja wartet. Ja, was macht denn den Kinderglauben dann kaputt? Nun, nach meiner langen Erfahrung als Seelsorger bei Studierenden, genauso wie bei den Menschen von Kindheit bis ins Alter, es sind vor allen Dingen seelsorglich zugreifende Momente. Es sind psychologische Momente. Das heißt, wenn jemand seinen Kinderglauben meint, ablegen zu müssen, dann hat es meistens mit seinem Glauben zu tun, den er vorher schon hatte. Es gibt ja für das eine wie für das andere Argumente. Ich habe vorhin gesagt, selig sind die, die gläubige Eltern hatten und Großeltern hatten, die gleichzeitig noch Gottes Liebe ihnen vermittelte. Das ist das größte Geschenk. Dieses Geschenk hatte ich persönlich nicht, weil meine Eltern ehrenwert waren und waren bürgerlich und ich bin ihnen für alles dankbar, aber sie waren nicht überzeugte Christen. Also schon Christen, insofern sie eben mich taufen ließen und zur Konfirmation schickten, weil sie dachten, das ist bürgerlich angesehener, als wenn wir aus der Kirche austreten. Nicht? Aber sie haben mich nicht im Glauben gefördert. Ich habe Christus kennengelernt in einer engagierten Jugendarbeit und für mich war Christus von Anfang an Ausdruck der Emanzipation. Ich habe gesagt, ich möchte Christus nachfolgen und meine Familie hat gesagt, das tust du nicht. Dann habe ich gesagt, bin ich jetzt ein Kind oder bin ich erwachsen? Das heißt, Christus stand für mich nie für Unterdrückung. Ich habe Christus kennengelernt und mit ihm seine Verkündigung und sein Verhältnis zum himmlischen Vater, wie bei Paulus und wie bei Johannes. Ich habe Gott nie anders persönlich kennengelernt als einen liebenden Vater, der mich, Hans-Joachim, so sehr liebt, dass er alles, seinen eigenen Sohn, für mich gibt. Es hat für mich in meinem Leben nie einen Grund gegeben, auch nicht in Krisen, zu sagen, den Gott möchte ich verlassen. Warum sollte ich auch? Und so erlebe ich es so oft bei Menschen, die große Schicksalsschläge erleben und sind aber gefestigt in dem Gott, dem Vater Jesu Christi. Und sie haben ihren Glauben orientiert an Jesus Christus selbst, die gar nicht auf die Idee kommen, sich von dem Glauben emanzipieren zu wollen. Erwachsen werden im Glauben. Das ist dann spannend und es ist naheliegend und möglich, wenn ich verstehe, wer der Vater Jesu Christi ist. Er ist nicht ein Mensch wie du und ich. Er ist der Schöpfer und ich bin das Geschöpf. Er ist der Leben, er ist das Leben, mein Leben. Und ich partizipiere an seinem Leben. Er ist in Person die Liebe selbst. Bei ihm zu sein, heißt möglichst viel Liebe zu bekommen und weiterzugeben. Ihn zu verlassen, hieße die Liebe zu verlieren. Leben, Licht und Liebe in einer Person. Das lohnt es nur zu halten. Aber was bedeutet es dann genau? Wohin erwachse ich denn? Wohin entwickle ich mich als ein Mensch, der auf Gott zulebt? Nun, wir haben hier etwas zu klären, was mit unserem neuzeitlichen Menschenbild zu tun hat. Normalerweise würde man sagen, wir haben begonnen in der Symbiose mit unserer Mutter. Das war ein Wir, aber ein undifferenziertes, ein unmündiges Wir. Das war nicht ein Wir auf Augenhöhe, sondern unsere Umgebung, unsere Mutter, unsere Eltern waren eben als unsere Eltern über uns und wir waren auf sie angewiesen, ein ungleiches Verhältnis. Der zweite Schritt muss dann sein, dass ich in der Individuation nun weiterkomme und mein eigenes Ich, meine Persönlichkeit entwickle und entfalte. In Abgrenzung, in Übernahme, in Entdeckung, was gilt für mein Leben, welchen Weg will ich einschließen. Nun kennen wir natürlich als dritten Punkt sehr wohl auch die Sozialisation. Das heißt, dass wir erkennen, erwachsen werden bedeutet auch Verantwortung zu übernehmen. Ich muss also irgendwie wieder eine Beziehung zu anderen herstellen. Nicht? Die Individuation, Subjektivismus kann ja nicht das letzte Ziel sein. Aber Die Sozialisation wird oft bei uns nur noch gesehen als das Moment unserer Verantwortung und Verpflichtung. Wir hatten vorhin mal diese Diskussion, willst du selbst in den Himmel kommen oder willst du die Welt umgestalten? Ich lasse den Kontext jetzt mal ganz weg, mir geht es nicht um das Zitat, sondern nur um diese Begrifflichkeit. Nicht? Natürlich müssen wir auch für andere eintreten. Aber wenn ich frage, was ist eigentlich das Ideal des Menschen, dann ist es der selbstständige, neuzeitliche Mensch. Das Ich, das unabhängige Ich. Und dieses unabhängige Ich, das sehen wir als Ziel. War das auch das Ziel Jesu von Nazareth, des Sohnes Gottes, der auf die Welt gekommen ist und der uns auf dieser Welt dann zeigen wollte, was Gottes Wille ist? Es ist ja faszinierend, dass wir an Jesus Christus, gerade wie er im Johannesevangelium dargestellt wird, beides erkennen. Erstens, wir können an Jesus Christus ablesen, was das Wesen Gottes ist, denn er war ja der Sohn Gottes. Aber zweitens können wir zugleich ablesen, was sich Gott gedacht hat, als er Adam und Eva, uns Menschen, geschaffen hat, was er sich vorstellte, was war denn eigentlich seine Vorstellung von einem erwachsenen Menschen? Der Sündenfall war es ja nicht. Also können wir, wenn wir das Johannesevangelium anschauen, nicht nur das Wesen Gottes in dem idealen Gottessohn erkennen, sondern in dem Mensch gewordenen Gottessohn, den idealen erwachsenen Menschen. War Jesus selbstbewusst? Das kann man wohl sagen. War er als Persönlichkeit entwickelt und entfaltet? Ja, wer wäre mehr entwickelt? Wer wäre angstfreier? Wer wäre erlöster? Wer wäre toleranter? Wer hätte so viel Souveränität wie er, dass er auch mit ganz Andersdenkenden, vor denen man Angst haben könnte, ganz angstfrei umgehen könnte? Nein, in der Tat. Die Individuation Jesu war erstrebenswert. So muss man erstmal erwachsen werden, wie es von Jesus in den Evangelien dargestellt wird. Und da kann ich genauso die synoptischen Evangelien kennen. Jemand, der so in sich ruht, dass er selbst noch seine Feinde lieben kann und für sie beten kann. Was für eine Charakterstärke. So jemand, der nur für andere da sein kann, ohne sich selbst zu verlieren. Was für eine entfaltete Persönlichkeit. Aber war er nur Individuum? War das das Verhältnis, das er zu seinem Vater hatte? Es ist faszinierend. Das Erwachsenwerden Jesu, das Erwachsensein des Gottessohnes, äußerte sich gerade nicht darin, dass er am Schluss Gott gar nicht mehr brauchte, sondern er entlarvte, dass wir als Menschen zum Ebenbild geschaffen sind. Das heißt, Ziel ist nicht das stolze Ich, das Aufgeklärte. Ziel ist der Mensch, der in reifer Beziehung leben kann. Der beziehungsfähige Mensch. Vielleicht kennt ihr die Untersuchung, die Kunst zu leben, die Kunst der Liebe. Und da wird dargestellt, wie man sich fortentwickelt. Und ich war ganz begeistert bis zum Schlusskapitel, als das Verhältnis zu Gott kam. Ein Mensch, der sich ganz entfaltet hat und erwachsen ist, braucht keinen Gott mehr. Er hat ja alles in sich selbst. Bums. Nein, das ist genau die Fehlvorstellung. So haben Adam und Eva angefangen. Und hätten sie nicht so angefangen, dann wäre es in der Welt heute viel besser und alles wäre anders. Der Clou ist, wann bin ich vollendet? Wenn ich beziehungsfähig bin auf Augenhöhe. Jesus wollte nicht sein als der Sohn seines Vaters. Denn sein Vater war kein menschlicher Vater. Es war Gott selbst, der Schöpfer, das Leben und das Licht. Und gerade darin war er so stark und so groß. Wir sind nicht erwachsen, wenn wir die Erdkugel auf unsere Schulter legen und sagen, wir müssen jetzt die Welt tragen und retten. Das ist vielmehr eine kindische Vorstellung, eine völlige Selbstüberschätzung. Johannes der Täufer wurde gefragt, ich habe das erst vor 10 Jahren mir so bewusst gemacht. Er wurde gefragt, wer bist du? Ihr habt mich nicht in die blöde Situation gebracht, zu sagen, ich soll mich vorstellen, wer bin ich? Nicht, da sagt man immer, ja, lege ich jetzt das auf den Theologen an oder auf den ehemaligen CVJMer, auf den Gemeindepastor oder nicht, wie identifiziere ich mich, welche Tugenden halte ich davor? Johannes der Täufer wurde gefragt, wer bist du? Und seine Antwort ist entwaffnend. Ich bin nicht der Messias. Wann immer ich eine Johannesvorlesung gehalten habe, habe ich meinen Studierenden gesagt, bitte hängen Sie dieses Zitat des Täufers groß in Buchstaben ausgedruckt mit Goldrahmen über Ihren Schreibtisch und über Ihre Gebetsbank. Ich bin nicht der Messias. Es ist ein völliges sich selbst überschätzen, wenn man meint, erwachsen sein bedeutet, alles in der Hand zu haben, die Welt verändern zu können. Und ob ich das jetzt sozial meine, ob ich das ökologisch meine oder ob ich das missionarisch meine, es ist immer eine völlige Selbstüberschätzung. Wenn der Gottessohn sagt, ohne meinen Vater wäre ich nichts, obwohl er doch der Gottessohn ist. Wie kommt Hans-Joachim Eckstein auf den Gedanken, Gott braucht mich? Nein, ich bin für Gott völlig entbehrlich. Ich bin es nur deshalb nicht, weil er mich liebt. Aber er als Gott, er ist es, den ich brauche. Erwachsen werden im Glauben bedeutet also, ich arbeite an meinem Gottesbild, ich arbeite an meinem Selbstbild und ich arbeite an meinem Weltbild. An meinem Gottesbild. Es ist befreiend zu erkennen, dass das Gottesbild, an dem ich leide, von dem ich meine, dass ich es überwinden müsste, dass dieses Gottesbild nicht Gott selbst ist. Ja, auch wenn ich ein positives Gottesbild habe, muss ich mir bewusst machen, meine Vorstellung von Gott ist nicht Gott. Das ist jetzt keine Aussage der Aufklärung, das sind die Propheten Israels. Nicht? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. In Israel war es verboten, sich ein Bild von Gott zu machen, in diesem verfügbaren Sinne. So haben wir natürlich keine Holzbilder oder Goldbilder, aber wir haben unsere Vorstellung im Kopf. Es ist so befreiend, einmal das Abenteuer einzugehen, seine eigenen Gottesbilder zu hinterfragen. Warum meine ich, Gott ist erzürnt? Warum meine ich, Gott gefällt das nicht? Warum meine ich, Gott ist nicht mit mir einverstanden? Wie komme ich auf die Idee, Gott liebt alle, aber nicht mich? Das hat mit Gott gar nichts zu tun. Das sind meine Erfahrungen mit Autoritäten meiner Kindheit. Und wir fangen an, die Bibel völlig neu mit roten Ohren und roten Backen zu lesen, wenn wir sagen, ich möchte mir selbst auf die Schliche kommen. Das ist das Schwierigste. Kollegen auf die Schliche zu kommen, das ist schwierig genug. Aber sich selbst auf die Schliche zu kommen, nicht? Das ist die größte Herausforderung. Und von Christus her zu entdecken, wie viel ich entlarven kann an falschen Gottesvorstellungen. Ich möchte Gott selbst kennenlernen. Und dann mag es sein, dass ich sage, das Vaterbild meiner Großmutter ist für mich, nachdem ich Jahrzehnte studiert habe, immer noch das Ideal. Es ist keine Frage des Studierens, nicht des akademischen Studiums. Es ist eine Frage der Herzensreife und der Herzensfrömmigkeit. Das Zweite, das Selbstbild. Die Befreiung zu erleben, dass ich sein darf alleine, weil ich geliebt bin. Ja, bei Gott darf ich sein wie ein Kind, ganz empfangend. Ich bin voraussetzungslos und bedingungslos geliebt. Christus ist mir alles. Aber dann die Erkenntnis, was bedeutet denn Gotteskindschaft? Wir reden von der Gotteskindschaft, weil der Sohn Gottes als Sohn uns erlaubt, seinen Vater selbst Abba zu nennen. Aber jetzt sei ehrlich, wenn du Gotteskindschaft denkst, an was denkst du? Immer an diesen da, nicht? Das kleine Baby, nicht? Wir sind Gottes Kinder, aus Gott geboren und auf seinem Amt. Ja, aber wenn vom Sohn Gottes gesprochen wird, ist das keine Niedlichkeitsbezeichnung, es ist eine Hoheitsbezeichnung. Ist uns eigentlich bewusst, dass wir die erwachsenen Töchter und Söhne Gottes sind? Dass wir die Schwestern und Brüder unseres großen Bruders Jesus Christus sind, des herrlichen Gottes, des auferstandenen Christus. Wir sind berufen in sein Werk. Wir sind berufen, weil er durch uns wirken will. Ihm gegenüber, dem Vater und dem Sohn, sind wir immer Empfangende. Der Welt gegenüber aber sind wir Repräsentanten eines allmächtigen Gottes. Wir sind nicht klein. Wir dürfen klein sein, ihm gegenüber. Aber dann sind wir stark. Und diese Stärke, diese Würde der Geliebten zu erkennen, ist die große Aufgabe. Die Entdeckung und Veränderung des Gottesbildes hatte ich schon angesprochen. Und das Dritte, die Entdeckung des Weltbildes. Der Kinderglaube braucht klare Verhältnisse. Der Himmel ist wo? Die Erde ist wo? Hier. Wenn ich ungläubig bin, bin ich auf der unerlösten Welt. Wenn ich gläubig bin, bin ich aber gläubig und dann muss es schon hier stimmen. Wie viele neue Frömmigkeitsformen, die auftauchen, sind von einem leidenschaftlichen Glauben bestimmt, aber von einem unreifen, weil sie nicht das erwachsene Weltbild des Neuen Testamentes teilen. Das erwachsene Weltbild des Neuen Testamentes ist, die ganze Welt ist von Gott vollkommen geliebt. Aber diese selbe ganze Welt ist unerlöst. Und auch wir, die wir schon berufen sind und die wir schon gerettet sind und die wir getrost auf den Himmel zuleben dürfen, wir leben immer noch in unserem alten Leib. Wir sind noch vergänglich. Wir können schon in dieser Welt Wunder erfahren, jeden Tag und im Alltag. Vor allen Dingen ist uns versprochen, dass Christus uns gebrauchen will. Aber schaut mal im Neuen Testament, die, die am meisten glaubten und am überzeugendsten verkündigt haben, was hatten die für ein Schicksal? Die Apostel sind größtenteils als Märtyrer gestorben. Und das ist die große Not bei vielen, die gerade so engagiert gläubig sind, dass sie nicht erwachsen sind in Hinsicht auf die differenzierte Sicht von Himmel und Erde. Reich Gottes, insofern es schon wirksam ist, und Reich Gottes, insofern es noch aussteht. Wenn du Werbung anguckst, dann hast du dauernd Verheißungen, nämlich für eine ewige Verlängerung unseres Lebens. Nehmen Sie unsere Pille, nehmen Sie unsere gymnastische Übung, nehmen Sie dies oder jenes und Sie werden immer länger, immer älter, nicht 120 Jahre, vielleicht noch älter. In der Gefriertruhe können Sie auch 200 Jahre werden. Nicht? Also das ist die Perspektive der Welt. Aber viele Fromme denken auch, wir hätten die Verheißung der Unsterblichkeit. Die sind total schockiert, wenn ein Christ krank wird. Nein, wir sind doch noch im alten Leib. Der Neue wird uns erst im Himmel geschenkt. Dann betet man für eine Frau in der Gemeinde, die Krebs hat, mitten im Leben. Und ja, es kann sein, dass Gott es schenkt, schon hier und jetzt, wie damals bei Lazarus, sogar aus dem Tod heraus, das Wunder zu tun als Symbol, es kommt der neue Himmel und die neue Erde. Das ist aber nur ein Symbol, real, aber doch eine Ausnahme. Und dann stirbt diese arme Frau. Und wie geht ein kindischer Glaube damit um? Nun, er kann sich nicht anders helfen, als dem armen Witwer und den Kindern zu sagen, in eurer Familie muss ein Fluch sein, ihr habt eine geheime Sünde, denn sonst wäre euer Gebet erhört worden und eure Mutter hätte nicht sterben dürfen. Christen können nicht sterben. Wo bitteschön steht das im Neuen Testament? Da haben wir die Unreife. Versteht mich richtig, mir geht es nicht um eine zynische Aburteilung, sondern darum deutlich zu machen, dass das Reifwerden im Glauben bedeutet, dass ich den Himmel Himmel sein lasse. Und dass ich die Erde Erde sein lasse. Mein Blick ist ganz auf Christus und meine Füße stehen umso satter auf dieser Erde. Wir sind hier unten nicht, um die heile Welt vorwegzunehmen. Wir sind hier unten, weil Christus uns hier als Zeuginnen und Zeugen gebrauchen will. Ja, wir dürfen es schon jetzt erleben, wie oft habe ich das, dass wir Prüfungen bestehen, dass Dinge sich glücklich fügen, dass wir den idealen Ehepartner finden und ich wünsche uns ja allen das und dass wir auch geheilt werden von Krankheiten. Aber es heißt zugleich, in der Welt habt ihr Drangsal und Not und wenn ihr verfolgt werdet, ist das eigentlich der Normalfall. Seid erwachsen, schaut auf Christus, euren großen Bruder. Und ihr werdet Gott ganz neu entdecken, nicht nur den Gott eurer kindlichen Fantasien, der Projektionen, der Übernahmen von Frömmigkeitsformen eurer Vorfahren. Und ihr werdet euch selbst neu entdecken. Ja, ich bin vollkommen geliebt und erlöst, ich gehe auf den Himmel zu, ich habe die Gewissheit, ich bin ein Wunschkind, für das Gott alles gegeben hat. Aber ich muss nicht Kind bleiben gegenüber der Welt. Ich kann mich entfalten, meine Ängste erkennen meine Zwänge überwinden, meine Freiheit neu entfalten. Wir sind die stolzen Töchter und Söhne Gottes, Kronprinzessinnen und Kronprinzen, die mitregieren sollen. Und wenn ihr euch das bewusst macht, dann sitzt ihr trotz der langen Stunden auf eurem Stuhl plötzlich aufrecht mit erhabenem Kopf und ihr werdet eure innere Krone euch bewusst machen. Ohne ihn sind wir nichts. Mit ihm sind wir alles, was er durch uns sein will. Die Welt ist schrecklich? Ja, ist sie. Aber ich frage mich, warum so viele Fromme erschrecken, dass es so furchtbar in der Welt ist. Mit der Kirche wird es immer schlimmer, mit der Gesellschaft wird es immer schlimmer. Also mindestens in Deutschland. Es kann sein, dass es entsprechend bei euch besser wird, wie es bei uns schlechter wird. Die Frommen klagen immer nur. Die entdecken jeden Morgen beim Zeitungslesen neu, wie schrecklich es ist. Ich sage immer nur, wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen? Dass die Welt schrecklich ist, steht im Neuen Testament. Schlag deine Zeitung auf und sagt, ach ja, da ist es so, wie es gesagt ist. Was ist meine Aufgabe in dieser unerlösten Welt? Wir sollten nicht immer wieder neu erschrecken über die Schrecklichkeit der Welt, sondern jeden Tag neu verwundert sein und fasziniert von der Herrlichkeit unseres himmlischen Vaters. Darauf gehen wir zu. Christus ist nicht nur gekommen, um uns in den Himmel zu bringen. Das tut er. Er ist gekommen, um den Himmel durch uns in die Welt zu bringen. Ich lade euch ein. Nehmt das Beste von eurem Kinderglauben mit. Macht es fest an dem Gott der Bibel, dem Vater Jesu Christi. Und dann könnt ihr all eure Schwachheiten und Unzulänglichkeiten zu ihm bringen. Und ihr werdet Stärken in euch entdecken, von denen wusstet ihr noch gar nichts. Erwachsen werden im Glauben. Wenn ihr die Königsherrschaft Gottes nicht empfangt, wie die Kinder, kommt ihr nicht hinein. Denn das Geheimnis des Lebens ist ein Geschenk. Das Geschenk der Liebe und der Gnade. Und wer so beschenkt ist, der hat den Kopf, das Herz und die Hände frei, um zu verstehen, ich bin nicht für mich auf dieser Welt, für meinen Gott und für seine Menschen. Danke.